Das Sprichwort sagt uns, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Und daran haben wir uns in den letzten Wochen überhaupt nicht gehalten. Im Gegenteil, geweckt haben wir sie mit einem ganz bestimmten Ziel. Ich mag mich noch erinnern, als meine Kinder klein waren. Nicht schlafende Hunde, aber immerhin schlafende Kinder. Als sie denn endlich schliefen, nachdem man alle Tricks angewandt hat und sie ganz sorgfältig hingelegt und auf 10 Spitzen aus dem Zimmer geschlichen ist, ja, einige mögen sich vielleicht auch an solche Situationen erinnern, da schlafen sie, aber frei ist man nicht. Man wagt es nicht, Musik anzuschalten, man wagt es kaum, miteinander zu sprechen, vielleicht nicht einmal richtig das Licht anzuzünden. Und so sitzt man da im Dunkeln. Ist das Freiheit? Nein. Und Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Und deshalb wollen wir schlafende Hunde wecken, um ihnen die Zähne zu ziehen, um sie in den Zwinger zu schließen, um sie zu entschärfen. Weil wir haben belastende Erlebnisse in unserem Leben. Viele von uns, vielleicht alle von uns. Und wir sind froh, wenn wir sie irgendwo in eine Ecke unseres Herzens gesperrt haben, wenn sie dort sich ruhig halten. Frei sind wir nicht. Weil in regelmäßigen Abständen sind sie wieder da. Und Jesus Christus, unser Herr, will, dass wir frei sind. Darum raus aus der Opferrolle. Und wir haben über Umgang mit eigener Schuld geredet, über Unrecht, das uns zugefügt wurde, über Lebensträume, die geplatzt sind, um den Weg damit umzugehen. Und heute zum Abschluss noch einmal eines dieser Themen. Und ich staune ja, dass alle diese schwierigen Themen im Leben vom König David vorkommen. Was für eine Biografie. Heute Versäumnisse. Dinge, die wir unterlassen haben, im Rückblick schmerzlich bereuen, aber oft kann man nicht zurück. Oft kann man nicht zurück. Wir blicken zurück in unserem Leben, wir sehen dann die wichtigen Weichenstellungen. Hoffentlich wurden viele gut gestellt, aber vielleicht hat sich die eine oder andere Entscheidung, das eine oder andere, was ich versäumt habe, ausgewirkt mit schwierigen Konsequenzen. Das mag aus Fahrlässigkeit geschehen sein, aus Mutlosigkeit, aus Gleichgültigkeit, vielleicht aus Sachzwängen, dass man gar keinen anderen Weg sah. Und wir müssen uns damit abfinden, es gibt keinen Weg zurück. Vielleicht Versäumnisse im Umgang mit den eigenen Kindern. Zeit, die wir nie hatten, lässt sich nicht aufholen. Liebe und Annahme, die wir nicht vermittelt haben, oder vielleicht auch Korrektur, die wir nicht gegeben haben, es lässt sich nicht nachholen. Wir mögen es unterlassen haben, rechtzeitig eine Sache zu klären, sich rechtzeitig um Frieden zu bemühen. Und jetzt ist die Beziehung gestört, zerbrochen. Oder vielleicht die Person gestorben. Man kann es nicht wieder gut machen. Auf den Ruf Gottes nicht reagiert zu haben, Zeit, Geld, das Leben für Dinge eingesetzt, die Gott nicht ehren. Das ist unser Thema heute. Wir reden also nicht nur über verpasste Gelegenheiten, Chancen, die wir nicht genutzt haben. Nein, Versäumnisse, unter deren Folgen man bis heute leidet, die uns belasten, die uns unser Leben schwer machen. Wie damit umgehen? Gibt es einen Weg, frei zu werden von dieser Lähmung? Einen Weg, Versöhnung zu finden mit sich selbst? Wir haben gesungen, denn du bist groß. Das gibt uns Mut heute. Denn wir haben einen großen Gott. Bei ihm ist nichts unmöglich. Ich lese aus Psalm 3 mal die ersten Verse. Psalm 3. Ein Psalm Davids. Entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Ich lese dann schon noch weiter. Aber wir bleiben einen Moment hier stehen. Wie kommt es so weit, dass König David vor seinem eigenen Sohn flüchten muss? Es ist der Endpunkt einer fatalen Entwicklung, die David seinen eigenen Versäumnissen Jahren zuvor zuschreiben muss. Das ist eine ganz tragische Geschichte. Davids ältester Sohn, also der Kronprinz Amnon, der verliebte sich hoffnungslos in seine Halbschwester Tamar. Das war damals nicht so kompliziert. Er hätte sie heiraten können. Aber ein Freund von Amnon sagt, hey, du bist doch der Prinz. Du wirst einmal König. Es gibt einen anderen Weg für dich. Und er entwirft einen perfiden Plan, der Amnon sogleich in die Tat umsetzt. Er stellt sich krank. Liegt krank im Bett, bis sein Vater, König David, nach ihm sieht. Und er spielt den Leidenden und sagt, ich bin so schwach. Schick doch Tamar, sie soll mir etwas kochen. Das wird mich stärken. David schickt Tamar und sie kocht. Und Amnon schickt alle Diener hinaus und als er alleine ist, packt er sie und vergewaltigt sie rücksichtslos. Der Kronprinz, seine eigene Schwester. Ein ungeheures Unrecht. Aber damit nicht genug. Sein Begehren war nur süß in der Fantasie. Nach seiner Tat schlägt seine Liebe, sein Begehren in Hass um und er jagt sie davon. Sie bittet noch, lasst uns doch heiraten. Und er ruft seinen Diener und sagt, jagt die da fort. Nun, es geht natürlich nicht lang, bis David die ganze Geschichte erfährt und die Bibel sagt uns, er wird sehr zornig. Er wird sehr zornig. Aber das ist es dann auch. Er wird zornig, aber er unternimmt nichts, um seinen Kronprinzen, seinen Thronfolger, zur Rechenschaft zu ziehen. Und wir verstehen natürlich auch, warum. Wie sollte er auch? Hat er nicht genau dasselbe gemacht? Hat nicht sein Vorbild, war nicht sein eigener Ehebruch das Vorbild für die Tat seines Sohnes? Wie soll er seinen Sohn für etwas bestrafen, was er selber vorgemacht hat und ohne Strafe ausging? Schuldgefühle, Mutlosigkeit lähmen David. Er wird sehr zornig und macht nichts. Der Einzige, der etwas unternimmt, ist Absalom, der Bruder von Tamar. Er nimmt Tamar zu sich, er sichert ihre Existenz. Aber das feige Versäumnis seines Vaters verbittert ihn zusehends. Ist ja auch noch nachvollziehbar, finde ich. Und sein Hass auf den Täter, auf seinen Halbbruder Amnon, vergiftet ihn so stark, dass auch die Beziehung zu seinem Vater von Achtung umschlägt zu Verachtung. Nun, er wartet 2 Jahre, bis sich die Gelegenheit ergibt. Er rächt sich, bringt Amnon um, flieht zu seinem Großvater und wiederum handelt David nicht. Wie soll er auch? Es war ja sein Versäumnis, für Recht zu sorgen. Und Absalom hat nur nachgeholt, was er versäumt hat. Und das ist diese Verachtung gegenüber seinem Vater, welche Absalom dazu bringt, Schritt für Schritt, langsam, aber zielstrebig, stets hinter dem Rücken von David darauf hinzuarbeiten, ihn aus dem Amt zu putschen und seine Krone zu erben. Ein Psalm Davids entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde! So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Als David die Botschaft erreicht, dass Absalom sich zum König hat aufrufen lassen und ein Heer gesammelt, mit dem er gegen Jerusalem zieht, gilt es rasch zu reagieren. Als Kriegsmann erkennt David sofort den Ernst der Lage und die Aussichtslosigkeit seiner Lage. Es bleibt keine Zeit, eine Armee aufzustellen, Boten auszuschicken und zu fragen, wer ist überhaupt noch auf meiner Seite? Es bleibt nur die Flucht. Er rennt um sein Leben. Und diese Flucht ist bitter. Der eigene Sohn, der in der eigenen Familie gemordet hat, hat offensichtlich jahrelang mein Vertrauen missbraucht, mich betrogen. Und jetzt steht er vor Jerusalem, um mich zu töten. Und je mehr Nachrichten eintreffen, je klarer das Bild wird, zeigt sich nicht nur der Sohn, auch enge Freunde, die engsten Berater sind übergelaufen. Und so beschreibt die Bibel, in 2. Samuel 15 eine ergreifende Szene, wie David mit seinen Vertrauten weinend als Zeichen der Trauer barfuß mit verhülltem Haupt den Berg hochflieht. Er rennt um sein Leben. Bitter. Ich vermute, niemand von uns muss so bitter die Folgen seiner Versäumnisse tragen. Und doch haben wahrscheinlich nicht nur etliche, sondern viele von uns erlebt, Gott mutet uns zu, die Folgen unserer Versäumnisse zu tragen. Ich vermute, wer unter uns in seinem Leben solche Versäumnisse vor Augen hat, der weiß, wie schmerzhaft es ist, die Folgen tragen zu müssen. Gott lässt mich die Folgen meiner Versäumnisse tragen. Und ja, das haben eigentlich bereits die ersten Menschen so erlebt. Die ersten Menschen, Adam und Eva, als sie es versäumten, Gott zu vertrauen. als sie es versäumten, ihm zu gehorchen. Als sie es versäumten, so zu handeln, wie Gott es ihnen aufgetragen hat, da kommt Gott und zieht sie zur Rechenschaft. Und er verkündet ihnen, dieses Paradies, für euch geschaffen, wunderbar, wird nicht länger euer Paradies sein. Eure künftige Existenz ist da draußen. Ihr werdet die Folgen tragen von euren Versäumnissen. Und aus dem Paradies ausgeschlossen, begann ein täglicher Kampf ums Überleben. Ich stelle mir vor, wie sie sich immer wieder zurückgesehnt haben. Wie war das doch damals? Wie schön war es? Wie einfach war es? Und jetzt hier? Ja, ich habe mal einen Jugendlichen begleitet, der hat es versäumt, sich in der Schule Mühe zu geben. Obwohl er clever war, war er faul. Und realisierte dann im Nachhinein, dass der Zugang zu seinem Wunschberuf zugesperrt ist. Er hat versucht, das nachzuholen, hat nicht funktioniert. Und trotz allem Bereuen, trotz allem Einsatz, hat Gott keine Geheimtür geöffnet, wo dann plötzlich alles wieder gut war. Gott lässt uns die Folgen unserer Versäumnisse tragen. Aber wenn ich vorhin auf Adam und Eva, auf diese Situation verwiesen habe, da entdecken wir bereits auf diesen ersten Seiten der Bibel ein Muster, das sich bis zum Schluss durchzieht. Und ich vermute, sogar bis in unser Erleben hinein durchzieht. Es gehört nämlich zum Wesen Gottes. Er lässt uns die Folgen unserer Versäumnisse tragen. Ja, das ist wahr. Aber er verlässt mich nicht. Adam und Eva haben erlebt, dass obwohl das Gericht Gottes über sie hineinbricht, Gott sagt, aber ich verlasse euch nicht. Es wird einer kommen, der wird diesen Fehler wieder ausbügeln können. Und bereits dort, im 1. Mose Kapitel 3, lesen wir eigentlich von Jesus Christus, der erst Jahrhunderte später kommen wird. Er, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kommt. Weil der Mensch mit den Folgen der Sünde, die ihn von Gott trennt, und zwar definitiv auf ewig, nicht zu Schlage kommt, keine Antwort findet. Gott verlässt den Menschen nicht. Das ist die ganze Heilsgeschichte. Das ist die Geschichte vom Kreuz. Dass Jesus kommt. Jesus kommt. Und am Kreuz, fehlerlos wie er war, stirbt für dich und mich. Weil wir die Folgen unserer Versäumnisse nicht alleine tragen können. Gott verlässt mich nicht. Er wird zu unserem Heiland, zu unserem Erlöser. Und ich freue mich, dass wir heute diese Taufe feiern dürfen. Weil ihr genau das ja ausdrücken wollt. Ich glaube, Jesus ist am Kreuz auch für mich gestorben. Und wenn wir jetzt diese ergreifende Szene von dieser Flucht von David vor Augen haben, wie er da weinend, barfuß, er der König, den Berg hinauffliegt, um sein Leben rennt. Dürfen wir dieses Muster auch hier wieder entdecken. Die Flucht ist bitter, aber Gott verlässt ihn nicht. Wir haben keine Zeit, durch die ganze Geschichte zu gehen, aber die Bibel berichtet, wie er unverhofft Verbündete findet. Wie er unerwartet Hilfe empfängt. Menschen, die ihn versorgen in der Wüste. Und vor allem darf er erleben, wie Gott über ihm wacht. Wie Gott treu bleibt. Die Geschichte verläuft ganz eindrücklich. Auch Davids bester und langjähriger Berater ist zu Absalom übergelaufen. Hat einen lustigen Namen, Ahithophel. Er ist ebenso erfahren wie David. Und er weiß genau, was in dieser Situation zu tun ist. David liquidieren, solange er noch schwach ist. Er tritt vor Absalom und sagt, heute Nacht jagen wir ihm nach. Und wir greifen sofort an. Und dieser Plan hätte Davids Ende bedeutet. Aber etwas Außerordentliches geschieht. David hat einen alten Mann, der nicht mit ihm flüchten konnte, zurückgeschickt. Mit einem Gebet. Möge dein Rat den Rat Ahithophels zunichte machen. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, zu der Zeit, wenn Ahithophel einen Rat gab, war das, als hätte Gott gesprochen. Sagt die Bibel, wortwörtlich. Und er sagt, wir jagen David nach. Heute Nacht ist alles zu Ende. Und jetzt kommt dieser alte Berater Davids, der andere. Und Gott greift ein. Eigentlich bräuchte es gar keinen zweiten Rat. Aber Gott führt es so. Gott führt es so, dass Absalom Hushai anblickt und sagt, und was rätst du? Dreimal dürft ihr raten, er rät das Gegenteil. Nicht heute Nacht. Viel zu gefährlich. Und versucht so David Zeit zu verschaffen. Und da sagte Absalom, 2. Samuel 17, Vers 14, da sagte Absalom zu allen Männern Israels, der Rat Huscheis ist besser als der von Ahithophel. Und manchmal müssen wir auf die ganz unscheinbaren, nebensächlichen Sätze achten, die in der Bibel stehen. Absalom sagte, der Rat ist besser, denn der Herr hatte dafür gesorgt, dass der kluge Rat Ahithophels missachtet wurde. Hier bricht plötzlich eine andere Dimension hinein. Gott verlässt David nicht. Obwohl er schreckliche Konsequenzen seiner Versäumnisse trägt, Gott verlässt ihn nicht. Und hier beginnt Davids Rettung. Das macht mir so Mut. Gott mutet uns zu. Das ist die Herausforderung heute. Gott mutet uns zu, dass wir die Folgen unserer Versäumnisse tragen. Aber er lässt uns dabei nicht alleine. Wie dichtet David im Psalm 3? Wahrscheinlich an diesem Abend oder am nächsten, ich weiß es nicht genau. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Kennst du diesen Gedanken? Ich kenne ihn. Dass ich denke, das habe ich mir selber eingebrockt. also muss ich es auch selber auslöffeln. Ich bin ja selber schuld. Und glaub mir, David wusste haargenau, warum das alles passierte. Nathan hat es ihm schon angekündigt, als er ihn konfrontiert hat, wegen seinem Ehebruch mit Bathsheba. Ich bin ja selber schuld. Warum sollte Gott mir helfen? Diese Geschichte lehrt uns etwas. Auslöffeln ja, aber selber nein. Gott verlässt mich nicht bei allem, was er zumutet. Und ich könnte jetzt viele Bibelstellen anfügen. Ich lese nur aus Römer 8, Vers 38. Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, nicht einmal gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch irgendetwas in der ganzen Schöpfung, kann mich trennen von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Ich darf dir etwas zusprechen. Gott hat dich nicht verlassen. Gott hat dich nicht verlassen. Die Augen unseres himmlischen Vaters wachen über uns. Und Jesus, dem alle Macht übergeben ist, steht für uns ein. Und der Heilige Geist, der unser Innerstes erforscht und kennt und ganz genau weiß, was wir nötig haben, versorgt uns mit Trost, mit Mut, mit Kraft zum Handeln. Ein Psalm Davids, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Vers 4. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen und er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Hast du die Szene vor dir? David auf der Flucht, gerade nur seine Leibgarde bei sich. Ich konnte mich hinlegen, ruhig schlafen und wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun steh doch auf, Herr. Rette mich, mein Gott. Bisher hast du doch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechen hast du die Zähne herausgebrochen. Ja, es ist Kampfsituation. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Deinen Segen, Herr, komme über dein Volk. David ist bereit, die Folgen seiner Versäumnisse zu tragen. Aber darin verlässt er sich ganz auf seinen Gott. Ich finde es so eindrücklich, wie David reagiert, als die Nachricht kommt. Es ist durchaus vorstellbar, dass in so einer Situation, wenn man sich noch bewusst ist, das ist ja alles wegen mir, dass man schlicht und einfach resigniert. Das Wissen um Versäumnisse lässt uns resignieren. Das sind die ersten Gedanken, die uns kommen. David resigniert nicht. Und wir sehen etwas Zweites. Er hadert auch nicht mit Gott. Er hätte ja sagen können, oh Gott, ich habe doch schon genug gelitten. Meine Tochter vergewaltigt, mein Kronprinz ermordet. Wann ist denn endlich genug? Die Sache ist doch längst erledigt, liegt Jahre zurück. Wie kannst du das jetzt zulassen? Ich habe genug bezahlt. Auch das finden wir nicht. Und er hadert nicht einmal mit sich selbst. Auch das ist bemerkenswert. Wenn wir uns Versäumnisse bewusst werden, dann durchleben wir Selbstvorwürfe, Trauer. Es braucht eine Verarbeitung. Das ist nötig. Manchmal können wir etwas nachholen, können es wieder gut machen, bereinigen. Aber wir reden jetzt eigentlich von Situationen, wo das nicht möglich ist. Dann dürfen wir aber immer noch im Gebet zu Gott kommen. Und die Bibel macht uns Mut, dass genau im Augenblick, wo wir besonders Hilfe nötig haben, wie David hier, dass wir gerade dann einen offenen Thron, ein offenes Ohr bei unserem Gott finden. Und wir dürfen für unsere Versäumnisse um Vergebung bitten. Das sollen wir, das müssen wir. Aber wir dürfen auch erleben, wie Gott uns vergibt. Und sogar die Kraft gibt, es besser zu machen. Künftig. Der Hand Gottes anbefehlen. Schaut, als David aus Jerusalem flieht, weiß er nicht, wie es ausgeht. Er weiß nicht, ob er diesen Angriff überleben wird. Aber er weiß sich in der Hand Gottes. Einem Gott, den er ganz vertraut. Wir lesen im 2. Samuel 15, Vers 25, dass er zu seinen Leuten, die mit ihm trauen, sagt, wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen. Hier bin ich. Mag er mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. Sehen hier kein Hadern, kein Auflehnen, sondern die faszinierende Bereitschaft, etwas zu tragen, was Gott ihm zumutet. David weiß nicht, wie weitreichend die Folgen sind, die Gott ihn tragen lässt. Aber eines weiß er: Gott hat mich nicht. Gott hat mich nicht verlassen. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich stützt. Trotz allergrößter Ungewissheit ist sich David gewiss, Gott steht noch zu mir. Und haben wir das vor Augen, trotz meiner Versäumnisse. Mein Schild, du hast deinen Schutz, Gott, nicht zurückgezogen. Meine Ehre bist du allein. Gott schämt sich nicht meiner. Er hat sich nicht abgewendet. Du richtest mich selbst immer wieder auf. Ja, Gott, du hast mich nicht verlassen. Ich möchte das auch dir zusprechen. Es gilt auch für dich. Ganz besonders dann, wenn du unter Folgen von eigenen Versäumnissen leidest. Dann ganz besonders, mach es wie David. Rechne mit seinem Beistand. Wie kühn, das fasziniert mich, das gefällt mir an David. Wie kühn, mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen und er wird antworten. Keine Spur von Zweifel, von Sorge. Wie ist es? Steht Gott noch zu mir? Er wird antworten. Und ich wünsche dir, dass du mitten in der Herausforderung den Frieden Gottes erlebst, wie es hier schon fast übernatürlich David zum Ausdruck bringt. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht. Und wenn wir das wissen, dann finden wir Mut, ins Gebet zu gehen und um die Kraft zu bitten, die wir brauchen. Um die Hilfe zu bitten, auf die wir angewiesen sind. Vers 8. Nun steh doch auf, Herr, und rette mich, mein Gott. Endlich frei. Frei, auch vor eigenen Versäumnissen. Ich kann dir heute nicht sagen, dass es einen Weg gibt, die Versäumnisse ungeschehen zu lassen. Aber eines darf ich. Das ist die Unterklasse, die dann bei der Taufe dabei sein will. Ich kann dir nicht versprechen, dass du keine Folgen trägst deiner Versäumnisse. Aber ich darf dir zusprechen, Gott verlässt dich nicht. Und so lass uns doch miteinander beten. Darf ich die Lobpreisgruppe nach vorne bitten? Ihr könnt auch schon ganz ruhig zu spielen beginnen. Aber wir wollen an diesem heilsamen Moment nicht vorbeirennen. Gott möchte etwas in dir heilen. Wenn du leidest unter Folgen von Versäumnissen, dann hat Gott heute Morgen für dich eine Antwort. Ich habe dich nicht verlassen. Ich helfe dir, die Folgen zu tragen. Ich gebe dir die Kraft, die Mut. Ich gebe dir inneren Frieden. Ich gebe dir Hoffnung. Ich gebe dir Zukunft. Wir wollen einen Moment ruhig sein. Ich lade dich ein, ganz ehrlich zu sein vor deinem Gott. Und vielleicht sind da Versäumnisse, die hast du mit Jesus noch gar nicht besprochen. Dann wäre das Erste, Jesus um Vergebung zu bitten. Ihn einzuladen, dass er dir die Schuld dieser Versäumnisse vergibt. Jesus, ich danke dir, dass deine Vergebung so überaus groß ist, auch gerade an diesem heutigen Tag. Dass kein Versäumnis zu groß, zu folgenschwer ist, dass du nicht vergeben kannst. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt Vergebung zusprichst und Vergebung erfahren lässt, wie Lasten abfallen, Lasten von Leben, die bedrückt sind. Oh, im Namen von Jesus Christus. Und Jesus, da möchte ich beten für alle die, die bis heute Folgen tragen, eigene Versäumnisse. Dass Jesus, du jetzt kommst und neue Lebenskraft einpflanzt. Ganz stark diesen Zugspruch schenkst. Ich habe dich nicht verlassen. Ich helfe dir. Ich bleibe dir treu. Und ich kann nicht mehr als einladen, dass du dich ausstreckst nach deinem Gott, zu deinen leeren Händen stehst und ihn bittest, ja, Jesus, hilf mir. Gib mir die Kraft. gib mir den Mut. Nimm mir meine Resignation. Stelle mich wieder her. Im Namen von Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und ganz sicher in deinem Leben. Amen. Amen.